Celine, vielen Dank für die musikalische Steilvorlage. Wir wollen auf dich hören, wir wollen auf dein Wort hören. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Das ist das, worauf wir hoffen können, nicht weil ich hier rede, sondern weil Gott zu uns redet in seinem Wort. Dabei bin ich eigentlich gar kein Mensch der Musik, sondern tatsächlich mehr des Briefeschreibens, wie manche ja wissen, aber weniger aus Passion, mehr aus Profession eigentlich, weil es mein Beruf ist. Aber Lieder und Briefe haben ja was gemeinsam. In beiden werden immer wichtige Botschaften transportiert. Briefe heute noch mal mehr, weil immer weniger geschrieben werden. Da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen, wozu am meisten Briefe geschrieben werden. Natürlich zu Geburtstagen und zu Trauerfällen und zu Hochzeiten. Und es gibt sogar, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, es gibt einen World Letter Writing Day, also einen Welttag des Briefeschreibens. Wusstet ihr das hier? Irgendjemand? Nee, ne? Wisst ihr jetzt, 1. September, hat mit heute gar nichts zu tun, aber den gibt es auf jeden Fall. Ist auch nur eine Einleitung, um auf meinen Punkt zu kommen. Also Briefe schreiben und auch Lieder singen, das ist immer kein Selbstzweck tatsächlich, sondern hier im Lobpreis wollen wir Gott damit ehren und in Briefen wollen wir wichtige Sachen ausdrücken. Und das ging anderen Menschen ja Generationen und viele tausend Jahre vor uns auch schon so. Der Apostel Petrus zum Beispiel, der kannte noch gar keinen World Letter Writing Day, aber Briefe hat er trotzdem geschrieben, und zwar sogar mehrere. Und das war manchmal gar nicht so einfach zu ihm. Er sagt nämlich auch, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Da kommt es auch ein bisschen auf die Betonung drauf an. Da können wir auch sagen, das ist jetzt schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, liebe Freunde. Oder, liebe Freunde, das ist der zweite Brief, den ich euch schreibe. Je nachdem, vielleicht war er ein bisschen genervt auch mit seinem zweiten Brief. Wir wissen es gar nicht so genau, aber wir kreisen damit so ein bisschen den heutigen Predigttext nämlich ein, der steht im zweiten Petrusbrief. Und Paulus sagt auch, warum er diesen Brief eigentlich schreibt oder warum er Briefe generell schreibt, ganz wichtig. Er sagt, es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Ich dachte mir, wie cool, dem ging es wahrscheinlich damals genauso, wie es mir heute geht. Also wenn ich dort sitze, so mit seinen Gedanken irgendwie manchmal bei der Predigt und manchmal aber auch schon wieder im Montag oder noch im Samstag oder wieder in ganz anderen Alltagsdingen. Und deswegen, sagt Petrus, werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Ach, wie schön. Jetzt haben wir auch eine Begründung dafür, warum wir jeden Sonntag eine Predigt haben. Können wir auch sagen, ist ja alles ein alter Kakao irgendwie und Kaffee hier, ich habe das schon tausendmal gehört, ja, aber Wiederholung prägt natürlich auch ein. Und heute möchte ich eben mit euch einen Ausflug in diesen zweiten Petrusbrief machen. Ich will aber schon mal vorwarnen, das ist jetzt kein so toller Text irgendwie, das ist jetzt nicht so, oh, Jesus oder irgendeiner geht übers Wasser und Wunderheilung und so und da passiert ganz viel Tolles und darüber kann man sprechen. Denn das Problem an der ganzen Sache ist, in diesem Abschnitt zumindest, den wir jetzt betrachten wollen, geht es vor allem um uns, um dich und um mich und wie wir uns eigentlich verhalten. Und das schmerzt wahrscheinlich auch, also mir ging es auf jeden Fall so. Ganz kurz zum Hintergrund, er schreibt diesen zweiten Brief und diese Gemeinde oder die Gemeinden, an die er schreibt, die hatten vor allem zwei Probleme oder zwei größere Probleme, die hatten wahrscheinlich noch mehr. Es gab einmal dort viele, viele falsche Lehrer, die haben irgend so einen Unfug erzählt, wie so, ah, du glaubst an Gott, mach doch, was du willst, solange das irgendwie nicht ganz so schlimm ist und du das aus vollem Herzen tun kannst, wird Gott schon dafür sein. Ist alles okay irgendwie. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Das können wir als Christen können nicht so leben, wie wir gerade wollen. Also wenn wir für wahr halten, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dann muss das ja auch irgendwie Konsequenzen haben, muss Auswirkungen haben in unserem Leben ganz konkret. Sonst war dieser Tod ja total sinnlos. Also wenn jetzt irgendjemand daher käme, auch wenn ich das sagen würde, würde sagen, ja, macht doch, was ihr wollt. Dann könnte man sagen, nee, da gibt es hier zweiten Petrusbrief, da steht das anders drin. Da könnt ihr euch immer darauf berufen, unabhängig davon, was ich jetzt hier sage, da steht es auf jeden Fall. Und das zweite Problem, so das von außen ist, dass es da auch eine Menge Menschen gab, die hielten diese Gemeinde für lauter Spinner. Ne? Also, ah, da kommt irgendwann mal so der Jesus wieder und dann müssen alle für ihre Schuld gerade stehen und ihre Sünden bekennen und sich für tun und lassen verantworten. Was für Freaks alle, ne? Das sind doch total irre irgendwie. Dieser Gott, der konnte sich ja nicht mal selbst helfen, also wie soll er mir dann irgendwann mal helfen, wenn ich für mein Tun gerade stehen muss? Das wird also nie passieren. Also das sind so die beiden Hauptthemen dabei. Und eingehen möchte ich auf den ersten von beiden, nämlich auf die Frage, welche Auswirkungen Glaube eigentlich auf unser Leben haben sollte. Oder wie es die Bibelübersetzer, zumindest in meiner Bibel, an dieser Stelle übersetzt haben, wie wir an der göttlichen Natur teilhaben können. Das hört sich auch schon mal sehr inspirierend und sehr motivierend auf jeden Fall an. Luther hat mal in seinem Vorreden zur Bibel gesagt, zu diesem zweiten Petrusbrief, dass dieser zweite Petrusbrief gegen die geschrieben ist, die da meinen, ich zitiere, der christliche Glaube könne ohne Werke sein. Darum ermahnt er sie, sich durch gute Werke zu prüfen und dadurch des Glaubens gewiss zu werden, wie man an den Früchten die Bäume erkennt. Okay, soweit zur Vorrede. Ich lese den Text einfach mal vor und ich fange vorne an, weil es ist tatsächlich der zweite Petrusbrief, erstes Kapitel. Ich fange mal mit dem ersten Vers an. Der Kern sind dann später die Verse 5 bis 8. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Jetzt kommt der Kern. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Soweit der Text. Lass uns da mal ein bisschen Struktur vielleicht mal einsteigen. Petrus motiviert und spricht die Gläubigen an, indem man in seinen beiden Briefen, nicht nur hier diesen zweiten, sondern auch im ersten, ganz häufig diesen Ausdruck kostbar verwendet. Das ist etwas kostbar. Er weist also auf das Besondere hin, auf was Einzigartiges. Kostbar ist auch so ein Wort, das weiß ich, ich benutze das selten so heute in meinem Leben. Vielleicht, weil ich auch viele Dinge gar nicht so als kostbar empfinde. Aber Petrus benennt mehrere Dinge als kostbar. Er nennt das kostbare Blut des Opferlammes, den kostbaren Eckstein, den kostbaren Glauben und die kostbaren Zusagen Gottes. Und diese kostbaren Dinge, die haben wir geschenkt bekommen. Aber warum eigentlich und wozu? Er sagt es auch durch seine göttliche Macht. Und das hört sich erstmal so unspektakulär an, einfach so durch seine göttliche Macht. Das sind auch nur so zwei Worte, die man da sagt. Aber das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall. Seine göttliche Macht hat uns alles gegeben. Und da steht da wirklich alle Dinge. Und das ist eine total unglaubliche Aussage, finde ich. Als wir gläubig wurden, haben wir all diese Dinge sofort in Besitz bekommen und genommen, die zum Leben und zur Frömmigkeit dazugehören. Also wir haben alles. Und wenn man sich das vorstellt, der Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat, jeden Wassertropfen und jede Wolke am Himmel und jeden Grashalm, der hat es dann auch noch für nötig gehalten, seine überwältigende und ganze Kraft darauf hinzulenken, uns persönlich mit allem zu versorgen. Also jeden Einzelnen von uns mit allem zu versorgen. Das ist so ein Überfluss an Kostbarkeiten und Geschenken. Und damit haben wir, jeder hat alles erhalten, alle gleich viel und keiner mehr und keiner weniger. Wir sprechen da immer häufig auch von Menschen, auch von den Aposteln, auch von Petrus oder Paulus als Glaubensvorbilder, und das sind sie sicherlich auch, aber die hatten alle so die gleiche Basis wie wir auch. Die haben alle das Gleiche bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Also wir stehen alle an dem gleichen Punkt, irgendwann mal. Irgendwann entwickelt sich das vielleicht auch mal weiter. Okay, da wollte ich gar nicht so tief drauf eingehen. Die größten und kostbarsten Zusagen, würden wir meiner sind vielleicht sagen, ah, ich bin ja eh schon beschenkt und alles ist in Ordnung, ne? Ich habe einen Arbeitsplatz, Bezahlung stimmt auch, ein Auto habe ich im Garten und der Rasen ist auch ganz grün. Aber das ist natürlich alles nichts im Vergleich zu seinen größten und kostbarsten Zusagen und Geschenken, die wir bekommen haben, die Gott uns macht. In manchen Übersetzungen, in den älteren, steht ja an Stelle von Zusagen hier noch das Wort Verheißungen. Das benutzen wir heute eigentlich gar nicht mehr so, höchstens noch so im religiösen Kontext. Und die Jüngeren, die können damit vielleicht schon gar nicht mehr anfangen, denken dann heiß, ist aber warm irgendwie. Ne? Vielleicht ist es das ja auch, vielleicht kommt es daher. Also können wir auch mal von Zusagen sprechen. Also welche Zusagen hat Gott uns gegeben? Vielleicht können wir da einfach gemeinsam ein paar aufzählen. Welche Verheißungen hat Gott uns gegeben? Sag mal, was fällt euch gerade so spontan ein? Ewiges Leben. Was noch? Er ist immer bei uns. Wie bitte? Das Licht der Welt. Sündenvergebung. Den Heiligen Geist. Seine Treue. Er versorgt uns. Also wahrscheinlich können wir jetzt so bis heute Mittag weitermachen an der Stelle. Es sind ganz, ganz viele, ne? Auch was uns als Person angeht, Selbstwert. Wir können Gottes Liebe annehmen, wir können uns seiner Liebe sicher sein. Er leitet uns, er hilft uns in unserer persönlichen Beziehung auch treu zu sein, treu zu ihm zu sein, treu in unserer menschlichen Beziehung zu sein. Also es gibt ganz, ganz viele Zusagen. Und ich habe neulich, zufälligerweise habe ich so einen Flyer bekommen von irgendeiner Buchhandlung. Es gibt mittlerweile ein ganzes Buch nur über Verheißungen. Ich wollte es mir bestellen, habe es dann doch sein gelassen. Irgendwie sonst hätte ich jetzt nur noch vorgelesen hier. Also da gibt es irre viel natürlich in der Bibel, was wir an Gottes Zusagen tatsächlich hören. Interessanterweise, wenn ihr das mal selber reingehört habt, das sind ja alles auch Dinge, die kann sich jetzt kein Mensch kaufen. Ne? Also die gibt es nicht auf dem Marktplatz irgendwie zu kaufen oder bei Aldi. Die kriegen wir halt total geschenkt und wir können sie auch nur geschenkt bekommen. Es gibt die sonst nirgendwo. Wir können sie auch uns nicht selbst zusprechen oder machen oder backen oder erwünschen oder so. Wir kriegen es halt geschenkt. Also Gottes Zusagen, kostbarsten und größten Zusagen, Gottes Verheißungen oder auch Garantien. Garantien ist das natürlich immer so eine Sache und das ist auch der Punkt, auf den wir gleich kommen werden. Also Gott gibt uns da einen großen, großen Zuspruch, aber aus dem Zuspruch resultiert natürlich auch etwas. Ich kenne das ja, wenn wir so elektronische Geräte kaufen, ne? 2 Jahre Garantie, freuen sich immer alle, dass man da auf eine Garantie hat, aber zur Garantie gehört natürlich auch immer ein sachgemäßer Gebrauch. Also wenn ich mir ein neues Handy kaufe, steht da ja nicht, nimm es, klopp 3-mal mit dem Hammer drauf, steck es in die Waschmaschine und schmeiß es dann unter deinen Autoreifen, fahr 5-mal drüber und das Ding wird immer noch funktionieren, ich garantiere dir das. Das ist natürlich Quatsch. So klappt das nicht beim Mediamarkt und so klappt es natürlich auch nicht in Gottes Reich, wenn wir so mit unserem Glauben umgehen. Und deswegen gibt es halt auch diesen Text. Und deswegen müssen wir mal kurz schauen, wozu gibt es eigentlich, wozu haben wir diese Geschenke bekommen. Und das finden wir in Vers 3. Ich wiederhole das nochmal. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was seinem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Also es bedeutet für uns, die wir vielleicht weise werden wollen für Gott, dass wir mit Gottes Furcht tatsächlich beginnen, uns nicht vor Gott zu fürchten, aber Gott zu ehrfürchten. Das Erste in unserem Leben ist dann vielleicht, also biblisch betrachtet auf jeden Fall, Gott zu verehren und ihn an die erste Stelle zu setzen. Und diese Ehrfurcht ist das, was sich nach außen tatsächlich ausdrückt, also das, was andere auch sehen können, der Lebensstil. Und um dieses Äußere und um diesen Lebensstil geht es tatsächlich bei Petrus, denn der kennt ja sich selbst natürlich, schreibt wahrscheinlich immer so ein Stück weit erstmal über sich selbst und auch die Menschen, mit denen er umgeht und an die er schreibt. Na klar. Und er weiß, dass wir als Menschen natürlich auch nie so recht mit diesen Dingen umgehen können, mit den Geschenken, dass wir auch schnell zu Pharisäern werden, gerade wenn es ums Öffentliche geht, nett zu sprechen und so, das ist sehr leicht. Und deswegen startet er jetzt mit so einer Folgerung und das ist eigentlich der entscheidende Abschnitt, über den ich sprechen möchte und die beginnt mit darum. Also wir haben diese ganzen Zusagen bekommen, wir haben Gottes ganze Verheißung bekommen, den ganzen Glauben bekommen, wir haben alles mitbekommen. Also wir haben ein Paket mit Geschenken, was wir dort stehen haben. Jetzt sagt Petrus, darum. Und er sagt nicht, darum legt die Beine hoch und wartet mal ab, dass die Ewigkeit anbricht, dann werden wir es schön haben miteinander, sondern er schreibt, darum setzt alles daran. Darum setzt alles daran. Wir können uns auch fragen, was ist eigentlich deine Antwort, was ist meine Antwort auf Gottes Garantien, auf seine Zusagen und Verheißungen? Wir lesen überall in der Bibel, dass aus seinem Zuspruch, aus seinem mächtigen Zuspruch auch ein Anspruch resultiert. Aus der Gabe kommt auch eine Aufgabe. In unserem, das muss man wohl zugeben, sehr bescheidenen Tun. Aber Gottes Gaben sind halt nicht zum frommen Genießen verliehen. Die großen Verheißungen, Zusagen, auch nicht zum interessierten Betrachten. Und finde ich ja nett, dass ich das bekommen habe. Und schauen wir mal drauf, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Oder ich gucke mal zu, wie eine Pflanze, wie die so wächst. Nee, wir sind da zu eigenen Entscheidungen und zu ernsthaftem Handeln aufgerufen. Und darum geht es. Das ist der Kern dabei. Wir sind Miterben, das haben wir auch gerade gehört im Lied. Wir sind Miterben dessen, dem alles gehört. Und das ist auch eine Aufgabe und ein Anspruch, mit diesem Erbe sorgfältig umzugehen. Und weil wir Beschenkte sind, darum setzen wir alles daran, unseren Lebensstil ganz daran auszurechnen. Nicht, das muss man nochmal ein Ausrufezeichen dahinter setzen, nicht unbeschenkt zu werden, also leb nicht vor und dann kriegst du irgendwas, sondern wir wollen das leben, weil wir schon beschenkt sind. Weil wir beschenkt sind, verändern wir etwas. Und jetzt kommt, ich wiederhole es nochmal, der Kern des Textes. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. So, ich hoffe, jetzt hat keiner abgeschaltet und gedacht, oh, jetzt kommt so eine Moralkeule und so muss, immer draufhauen. So hat Petrus das nicht gemeint. Aber, da bin ich auch seiner Meinung, wenn wir uns dem Geschenk und dem Schenker gegenüber entsprechend verhalten wollen, dann ist es halt auch nichts Oberflächliches und nicht schnell Gemachtes, so danke und tschüss, sondern es ist was ganz, ganz Ernsthaftes und was Tiefgehendes. Wir merken schon, das drückt auch so ein bisschen gerade so in die Innereien hinein. Dann ist man geneigt zu fragen. Ich habe so mich selber gefragt, oh, muss das jetzt sein irgendwie? Ne? Habe ich eigentlich eine Wahl? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich ganze Sache machen möchte, wenn ich wirklich Gottes Geschenke annehmen möchte und ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott führen möchte, dann habe ich keine Wahl. Und die Entscheidung ist eigentlich auch nicht komplex, ja oder nein. Das ist genau wie beim Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk. Wenn ich was geschenkt bekomme, ich kann das natürlich dort stehen lassen, ist schön verpackt und dann gucke ich das den ganzen Tag an und mache nichts damit, dann ist wahrscheinlich jemand furchtbar enttäuscht, nämlich derjenige, der es mir geschenkt hat. Oder ich kann es auspacken und dann kann ich es anfassen und bestaunen und in Gebrauch nehmen und ich kann mich jeden Tag wieder neu davon begeistern lassen. Das erleben wir bei unseren Kindern irgendwie, ne? Wenn die, also als sie auch klein waren, als sie Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke bekommen haben, wie begeistert die davon waren. Und so stellt sich das der Schenker ja auch vor, dass er sagt, hey toll, hey, die spielen ja damit, die fassen das an, die benutzen das auch wirklich. Und so wächst aus jedem Zuspruch auch ein Anspruch. Und um das nach außen auszudrücken, nennt Petrus uns 7 Elemente der Heiligung. Das erste, Charakterfestigkeit. So steht es zumindest hier in dieser Übersetzung. In anderen, manche lesen auch gerade, steht vielleicht was von Tugend oder von Tüchtigkeit. Und diese Begriffe sind in unserem Sprachgebrauch da mittlerweile ganz unterschiedlich belegt. Ne? Tüchtigkeit ist immer so Fleiß, ich racker richtig und reiß da irgendwas. Tugend, da geht es mehr so, also Klingeling, sexuelle Moral klingt da bei uns gleich an. Oder Charakterfestigkeit. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Varianten. Ne? Sie hat so einen ganz festen Charakter, also sie ist ein Sturkopf oder so. Das ist ja vielleicht nicht das, was wir als gutes Beispiel, eher könnte ich jetzt auch sagen, ich versuche mal ein bisschen so hin und her zu formulieren. Ne? Er hat einen Sturkopf, das ist ja nicht so ein gutes Beispiel. Aber tatsächlich, wenn man, ich habe das gemacht, mal im schlauen Buch nachgelesen, das ist alles richtig. Aber gemeint ist vor allem so ethische Vortrefflichkeit, Vorbildlichkeit, der eigenen Lebensführung. Und das klingt natürlich auch nicht so richtig handfest, weil Vorbildlichkeit der eigenen Lebensführung hat ein Drogenhändler wahrscheinlich auch irgendwie. Ne? Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist. Das ist ja klar. Aber vielleicht so viel Thema, mit dem ich immer zu kämpfen habe, ist mein eigener Stolz, der verhindert auch das Dienen. Also meinen Stolz mal im Zaum zu halten, denn das liefert auch unserem Feind und meinem Feind Munition, oder indem wir Zusagen und Versprechen halten. Das zweite, geistliche Erkenntnis, und das ist sicherlich eine der größten Gaben des Glaubens, die wir bekommen haben, und das ist nicht nur so gemeint im Sinne von Einsicht und Verstand und Vernunft und dazu lernen, das können wir natürlich alles auch in einem begrenzten Maße selber versuchen, sondern vor allem aber auch in der Erkenntnis von Gottes Willen, also sozusagen so ein von Gott geschenkter Durchblick, den wir erreichen können. Und kann man sich darum bemühen, ist ja die Frage, kann ich mich um Durchblick eigentlich bemühen? Mein Mathelehrer hätte sich früher wahrscheinlich gewünscht, wenn ich mich darum ein bisschen bemüht hätte. Ja, und ich glaube, das kann man tatsächlich ein bisschen tun, indem wir auch danach forschen. Dafür haben wir ja Gottes Wort bekommen, dafür steht es auch geschrieben, dadurch auch einen Durchblick zu bekommen. Das erschließt sich nicht immer sofort, und deswegen gibt es ja auch Sonntagspredigten, um da vielleicht nochmal den Steigbügel zu halten. Und wir können natürlich für uns selbst und für andere auch immer darum beten, tatsächlich einen Durchblick geschenkt zu bekommen. Und das ist immer wieder ein neues Angehen. Das dritte ist Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Jetzt kommen wir doch noch zu diesem Sexding. Also sich in der Gewalt haben oder Selbstbeherrschung, Mäßigung. Das ist jetzt keine totale Enthaltsamkeit von irgendwas. Es ist auch kein Reden davon, dass wir auf irgendwas verzichten wollen. Zum Beispiel aber auch so ein beherrschbarer Umgang mit Essen. Interessanterweise, als ich das mir aufgeschrieben habe, habe ich gerade irgendwie ein Brot reingebissen. Da dachte ich auch, das ist natürlich jetzt wieder ganz schlau gewesen. Ne? Also schreiben und nebenbei essen ist kein bewusster Umgang tatsächlich. Ne? So kann man da auch rangehen, glaube ich. Ne? Aber halt auch in den kleinen Dingen des Lebens, genau, trinken, Alkoholgenuss, Steuererklärung anfertigen, aber auch meine eigene Gemütsregung. Und das ist eine Eigenschaft, die Glaube eigentlich erst möglich macht und die uns Christen auch hilft, nach Gottes Geboten gut zu leben. Viertens, Standhaftigkeit oder Ausharren. Jedes Leben, und das wisst ihr, und viele von euch haben das wahrscheinlich auch schon gemerkt, ist halt, also ihr Leben im Glauben ist Widerständen ausgesetzt. Und da gibt es kleinere und größere Dinge auszuhalten und zu ertragen, manchmal auch nur blöde Blicke von anderen oder doofe Fragen und Kommentare. Oder es gilt auszuhalten, dass jemand auf einem Traktat auf dem Marktplatz drauf herumlatscht und wir uns fragen, ist das eigentlich richtig, dass das Papier, auch wenn es nur Papier ist, dort eigentlich liegt. Und das ist manchmal schwer auch auszuhalten. Es ist natürlich auch leicht, gläubig zu sein, wenn alles gut läuft und easy peasy und ich bin gesund. Insofern bezieht sich natürlich dieses Element auf die Fähigkeit, in Schwierigkeiten auch nicht aufzugeben und durchzuhalten, auszuharren und fest auf Gott zu hoffen und auch manchmal einfach den Rücken krumm zu machen und was aufzuheben. Diese Hoffnung bezieht sich natürlich vor allem auch darauf, wenn es gerade nicht so aussieht, als wenn die Hoffnung gerechtfertigt sei. Also deswegen hast du ja wahrscheinlich gestern, ich nehme dich mal als Beispiel, Klaus, ne? Das ist mir so hängen geblieben. Also weißt du jetzt auch, wurde es nicht in die Wolke gleich aufgenommen irgendwie, ne? Also die Hoffnung, dass sie es bessert, war nicht sofort da. Also wir tun vielleicht etwas, was für andere dann komisch aussehen mag, oder ich lasse auch etwas, was für andere normal ist. Ne? So ein bisschen in der Steuererklärung rumfuschen, Weg zur Arbeit, ja, schlage ich mal 5 Kilometer drauf, merkt schon keiner irgendwie. Ja, das ist es aber nicht. Und dann sagen vielleicht viele, jetzt bist du aber hier irgendwie engstirnig und boah, so ein Fundamentalist. Aber ich glaube, das ist gerade nicht das auszuhalten, solche Kommentare vielleicht auch auszuhalten oder diese Verhaltensweise zu korrigieren und als Wachstumsprozess zu erkennen, das ist wirklich standhaft. Und in diesem Ausharren und diesem Durchhalten, was andere vielleicht nicht für normal halten, entwickelt sich was, was Luther mal Gottseligkeit genannt hat oder Frömmigkeit. Das ist der fünfte Punkt, Ehrfurcht vor Gott, Frömmigkeit. Und das ist etwas, was die praktische Seite unseres Glaubenslebens abbildet. Zum Beispiel das, was wir heute tun, wir kommen zum Gottesdienst, wir beten miteinander, wir loben Gott mit Liedern. Und auch das ist ja etwas, was wir trainieren müssen. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Petrus schreibt, gebt alles. Ja, gebt alles, um sonntags um 10.30 Uhr hier zu sein. Eine unmögliche Uhrzeit, mitten in der Nacht am Sonntag. Welcher viel lieber beim Bett oder beim Frühstück, aber gebt alles. Und das machen wir nicht, weil wir Traditionen folgen, sondern weil wir Jesus kennengelernt haben und weil wir gelernt haben, auch manchen Dingen eine Priorität einzuräumen. Aber das ist etwas, was wir trainieren müssen, so eine Gemeinschaft zu bilden, die gemeinsam Glauben lebt und sich dabei unterstützt. Das ist auch nichts, was selbstverständlich da ist, sondern ich muss etwas dafür tun. Ich muss etwas dafür geben, mindestens die anderthalb Stunden am Sonntagvormittag, um beim Gottesdienst dabei zu sein. So, aber das ist alles noch nicht das Ende, denn am Ende kommt es immer dicke und so ist das auch bei Petrus in seinem Brief. Der Hammer kommt zum Schluss tatsächlich. Mit so ungefähr, wenn man vielleicht irgendwann mal gläubig geworden ist, so ist man in die Gemeinde gekommen und wir wissen ungefähr, wie Glauben geht und wie man sich so benimmt. Und dann merken wir auf einmal, ich bin ja gar nicht alleine hier. Nee, klar, da sind auch noch Leute um mich rum. Und manchmal sind die auch so ein bisschen ähnlich wie ich, die Leute. Vielleicht auch nicht so doll und manche auch gar nicht. Das ist der Ort, den man dann Gemeinde nennt. Gemeinde, der Ort, an dem Gott unterschiedlichste Typen zusammenbringt und uns so ein riesiges Trainingsfeld auch zur Verfügung stellt. Denn wir treffen hier auf Leute, ja, mit denen hätten wir wahrscheinlich sonst nie was zu tun gehabt und die hätten wir uns doch vielleicht nie ausgesucht, um sonntags irgendwie gemeinsam Kaffee zu trinken. Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das ist das, was dabei rauskommt. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, wie drückt sich diese Liebe eigentlich aus, habe ich mich gefragt. Und auch da wieder die Frage, will ich das überhaupt? Ne? Also ich liebe meine Frau und meine Kinder und mit Geschwistern wird das schon schwieriger und Eltern teilen und die anderen Verwandten auch nicht. Ja, vielleicht noch ein paar enge Freunde, die mag ich dann auch ganz gern, aber Liebe zu den Glaubensgeschwistern, ja, will ich das wirklich und kann ich das wirklich? Und kann Gott das wirklich ernsthaft von mir fordern, dass ich das tue? Aus jedem Zuspruch wächst ein Anspruch. Und so gehört es für uns halt auch dazu, dieses Trainingsfeld tatsächlich zu nutzen, dieses Trainingsfeld Gemeinde zu nutzen. Deswegen hat auch Gott Gemeinde gemacht, sonst wären wir ja ein Sportverein irgendwie. Da können sich alle mit Legitimität Sonntagnachmittag die Kniescheibe nach hinten treten. Das ist bei uns gerade mal anders. Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und die gehört für uns dazu, auch dahin zu hören und dieses Trainingsfeld zu nutzen, aufmerksam zu sein, für andere da zu sein, für andere zu beten, nicht zu urteilen oder zu verurteilen, nicht schlecht zu reden, uns an diesen Dingen messen zu lassen der Gemeinde. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil genau, wir sind alles, wenn ich mich hier umgucke, und ich kann auch auf mich selber gucken, mich auch ein schwieriger Charakter, mit dem man umgehen muss. Also ich bin auch euer Trainingsfeld und ihr seid meins. Warum ist diese Geschwisterliebe und diese Bruderliebe eigentlich so wichtig? Wenn wir das nämlich nicht lernen in dieser Gemeinde, werden wir was ganz Entscheidendes auch nicht lernen. Und das ist noch viel dramatischer, nämlich die Liebe zu allen anderen. Das ist der siebte Punkt, mit dem Petrus hier auch schließt. Das ist tatsächlich noch schwieriger. Und hier steht nicht, liebe die Schönen und Reichen oder liebe die Bedrängten. Hier steht alle. Und alle meint dann wahrscheinlich auch alle. Da gibt es jetzt nicht so viel dran rumzudeuten und auszusuchen, na, wen mag ich denn jetzt vielleicht lieber? Liebe zu allen anderen, was wäre auf dieser Welt alles nicht passiert, wenn das tatsächlich gelebt würde? Also auch von uns Christen und durch uns Christen, das muss man auch sagen. Aber wie kann ich eigentlich jemanden lieben, ich weiß nicht, in Australien oder Kamtschatka, den ich gar nicht kenne? Das ist ja eine Riesenaufgabe. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so räumlich gemeint, Liebe zu allen anderen. Ich glaube, wir müssen vom Ziel her denken. Petrus schreibt in Vers 8, ihr werdet, also dann werdet ihr Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Und das ist das Ziel des Ganzen. Aber auch Gott kennenlernen funktioniert ja anders. Es geht ja nicht, dass wir hingehen und sagen, guten Tag, ich bin Stefan. Der Gott, der von sich selbst sagt, ich bin Liebe, den kann man nicht so kennenlernen auf jeden Fall. Das funktioniert nur, wenn wir tatsächlich auch unsere Bruderliebe auf Geschwisterliebe auf alle ausdehnen. All das, was wir unter Glaubensgeschwistern tun, untereinander tun, sollen wir auch allen anderen zugänglich machen. Erinnern wir uns nochmal dran, aus jedem Zuspruch erwächst auch ein Anspruch. Das ist, glaube ich, in vielen Lebensbereichen sehr normal. Stellt euch vor, hat jemand ein Traumauto? Kann jemand was mit Traumautos anfangen oder so? Hat jemand ein Traumauto? Was wäre euer Traumauto? Porsche 911 oder so. Hat keiner, ihr seid alle. Gut, sagen wir mal, wäre ein Porsche von mir aus, 1000 PS oder so, weiß ich gar nicht, ob die das haben. Sportsitze mit Leder. Ihr habt schon Fantasien da hinten, ne? Was euer Traumauto sein könnte. Breite Reifen und so weiter und so weiter. Und ihr kriegt das Ding geschenkt. Ich weiß noch, als ich, da war ich noch ganz jung, so ein altes, gebrauchtes Klapperauto geschenkt bekommen habe. Was war der erste Satz meines Vaters? Also das wäre wie mit dem, fast wie ein Porsche war das, ja. Polo fing auch so ähnlich an, auf jeden Fall. Habe ich den Schlüssel bekommen und der erste Satz war, was war der erste Satz? Fahr vorsichtig, ganz genau. Fahr schön vorsichtig. Das war genau der Satz. Normal irgendwie auch, ne? Also hat da gar keiner dran gezweifelt. Fahr schön vorsichtig, sage ich meinen Kindern auch noch, wenn sie mein Auto mal bekommen, fahr vorsichtig, ne? Und wir halten das für normal, weil dieses Auto, ob ein alter Polo oder neuer Porsche oder mein Auto, ist für uns irgendwie Vollausstattung, ne? Das ist das, was wir haben. Und damit geht man halt auch sorgsam um. Beim Auto ist es normal, wenn wir Gottes Vollausstattung bekommen, ja, dann nehmen wir das damit nicht so richtig ernst, mit diesem sorgsamen Fahren und richtig damit umgehen und keine quietschenden Reifen und schön zur Inspektion gehen und immer anschnallen. Und die Liebe zu allen anderen gehört auch zu dieser Vollausstattung dazu. Wenn ich das euch sage, ich kann mir den Spiegel vorhalten, ehrlich gesagt, ich sage es immer erstmal zu mir selbst. Ich weiß auch, wo ich da stehe und wie weit ich davon weg bin und wie groß mein Trainingsgelände dabei ist. Okay, 7 Aussagen zur Heiligung, eine ganze Kette von Aussagen, um neues Leben zu beginnen. Und es liest sich so ein bisschen wie ein Rezept, ne? Bemüht euch darum, fügt dies hinzu, noch eine Prise Salz und dann jenes und dann wird es gelingen. Oder wie so eine Glaubensleiter, eine Sprosse nach der anderen klettert man da hoch und am Ende ist man im Himmel irgendwo angekommen. Ja, schön wär's. Ja, steht das nicht vielleicht auch im Widerspruch zu allem, was wir gehört haben? Haben wir nicht mal gehört, Jesus Christus hat alles getan, du kannst nichts tun. Ja, was soll dann eigentlich noch mein Teil von allem sein? Ja, er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt, Römer. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Epheser. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist, Römer. So, und jetzt hören wir was von daran setzen, damit etwas hinzukommt und so. Das hört sich ja echt nach Arbeit, nach schwerer Arbeit und Lohn an. Vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen beruhigt sein, da steht da etwas hinzukommen. Also wenn etwas hinzukommt, kann schon etwas da sein. Es kommt also etwas tatsächlich dazu und es gibt auch keine Mengenangaben. 1 Kilo Liebe oder 7 Gramm Ehrfurcht und dann ist es soweit. Also es geht nicht ums schneller, höher, weiter und mehr, was wir aus uns selbst heraus gestalten könnten. Es gibt aber auch, interessanterweise, es gibt auch keine Einschränkung bezüglich Alter oder Geschlecht, Größe, Breite, Höhe, Tiefe, Schönheit und so weiter. Das gilt für uns alle zu jeder Zeit. Also jetzt die Senioren oder älteren Menschen, älter als ich, ihr müsst euch nicht zurücklehnen, aber ich darf mich auch nicht zurücklehnen. Niemand darf das zu keinem Alter oder zu keiner Zeit. Also, ist das widersprüchlich und gibt es da eine Diskrepanz in diesen Aussagen zueinander? Und ich denke, das ist eigentlich nicht der Fall, weil es gibt hier eine Reihenfolge. Das ist dieses himmlische Rezept, wenn man das so nennen will. Das hat angefangen mit Glauben, das endet mit Liebe. Und von Glauben und Liebe ist halt alles umfasst und eingerahmt. Und durch Glaube und Liebe wird alles anders und alles lebendig erhalten und eine ist ohne das andere nicht da. Am Ende schreibt Petrus, denn wenn das alles, was war das gleich noch? Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen anderen. Wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Aus jedem Zuspruch erwächst auch ein Anspruch. Und das ist so So ein Paradoxon, das sich durch die ganze Heilige Schrift zieht. Ne? Gott tut alles und doch haben wir einen Anteil. Deswegen sagt er auch, ey Mann oder Frau, gebt alles, setzt alles daran, gebt alles, was ihr habt. Aber nochmal, das ist kein Heilsversprechen, so im religiösen Sinn. Ne? Tue dies und dann erntest du das, werden die Pforten des Himmels für dich weit offen stehen. Wir können uns den Himmel nun mal nicht erkaufen und nicht erleisten und nicht hier anstrengen. Aber vielmehr geht es darum, ein Leben zu führen aus Glauben und in dem Wissen, dass uns das geschenkt wurde. Also nicht so nach dem Motto, hey, guck mal, wie toll ich hier bin, sondern hey, guck mal, was Gott an mir getan hat oder mich durch mich getan hat oder durch mich tut. Und so können wir auch Vorbilder und Fruchtbringer sein, ohne vordergründige Frömmelei oder übertriebene Strenge, sondern aus Glauben heraus, der erfüllt und aus dem wir handeln. Und aufgrund dieser Merkmale, aufgrund dieser sieben Elemente, die uns Petrus hier genannt hat, in seinem Vermächtnis, können wir damit auch ziemlich konkret umgehen. Und es mag total schwer sein, manches ist auch vielleicht leicht, aber vieles dürfte schwer sein und dürfte uns auch wahnsinnig herausfordern und an unsere Grenzen bringen. Aber es ist das Ziel nicht wert. Ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Ist das Ziel nicht wert? Was können wir von uns aus Gott schon bringen? Unsere Häuser, unsere Autos, Aktiendepots, das wird ihn wohl nicht so sehr interessieren. Was können wir Gott bringen? Wenn Gott am Kreuz hängt und für unsere Sünden gestorben ist, was können wir ihm bringen? Für das Leben, das ich dir leben kann, kann ich eigentlich nur mein Leben bringen. Nicht als Ritualopfer, sondern als lebendiges Leben, damit die Welt sieht, was Jesus Christus an uns getan hat. Und so mag ich schließen mit Petrus' Worten aus dem Vers 10 des ersten Kapitels, eben dieses zweiten Briefes. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Amen.